Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Seitenweise Glück. Das ist euer Podcast mit der Extraportion Leseliebe. Und für diese Leseliebe sorgen hier wie jede Woche Sonntag die liebe Hella. Hallo Hella.
Hallihallo.
Und ich bin Dörte und neben unseren Sonderfolgen, in denen wir hinter die Kulissen der Literaturwelt blicken und zum Beispiel Autorinnen und Autoren interviewen, letzte Woche Matt Haig zu seinem aktuellen Roman Die Mitternachtsreise, große Hörempfehlung an dieser Stelle, besprechen wir alle zwei Wochen zwei aktuelle Romane, die wir natürlich beide gelesen haben und nehmen euch mit in zwei ganz tolle Geschichten. Und heute sind das, liebe Hella.
Erzähl mir alles von Elizabeth Strout
und von Lisa Rizan, wenn die Kraniche nach Süden ziehen. So, und gemeinsam haben diese Romane, ich würde mal sagen, zwei Dinge.
Heulpotenzial?
Das wahrscheinlich, ja. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Hella, ich bin begeistert.
Oh Gott, es war so schlimm.
Zum einen ja, dann haben sie drei Dinge gemeinsam. Okay. Sie sind beide erfolgreich, sind beide in den letzten Wochen auf die Spiegel-Bestsellerliste in die Top 10 eingestiegen und sind da noch, Stand heute, 26. Mai. Und das Dritte, was sie gemeinsam haben, ist, sie beschäftigen sich mit dem Alter, dem Älterwerden und dem Altern, würde ich sagen.
Und mit Rückblicken.
Ja.
Aufs Leben zurückblicken.
Ja. Erinnerungen.
Und Dinge klären.
Ja.
So vieles.
Ja. Ich finde, ganz interessantes Thema und ich habe gemerkt, wie schön ich das fand, dass das einfach mal zwei Geschichten sind, die sich rund um ältere Menschen drehen. Das ist selten, finde ich.
Ja, das stimmt, weil oft, wenn es ältere Figuren gibt, gibt es auch einen großen Anteil noch an jungen Figuren tatsächlich. Und das ist hier, bis auf eine kleine Ausnahme, gar nicht der Fall.
Ja, und oft sind dann in dem Fall auch die jüngeren Figuren die Protagonisten, Protagonistinnen. Und ältere Figuren begegnen uns im familiären Kontext, als Mutter, als Vater, als Großvater oder ähnliches. Und hier sind wir wirklich in diesem Mikrokosmos und es dreht sich ganz klar um Protagonistinnen, die die 60 gut überschritten haben. Ja, beide Romane, die bei Luchterhand, Erzähl mir alles, beziehungsweise bei BTB, wenn die Kraniche nach Süden ziehen, erschienen sind, könnt ihr wie immer in dieser Folge auch gewinnen. Und das geht so.
Ihr lauscht dieser Folge aufmerksam, dann hört ihr irgendwann ein Codewort und das schreibt ihr uns in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos auch noch einmal in den Shownotes.
Und jetzt würde ich sagen, Hella, legen wir direkt los und tauchen ein in Elisabeth Rizans Geschichte, wenn die Kraniche nach Süden ziehen.
Bos größter Schatz ist Sixten, sein Hund. Die beiden sind das, was man ein Herz und eine Seele nennt. Am liebsten schlafen sie in der Küche auf der Küchenbank. Vor allem, seit Friederika nicht mehr bei ihnen wohnt. Doch Bo ist fast 90, seine Frau wohnt in einem Pflegeheim und erkennt ihn nicht mehr. Und nun soll auch noch Sixten ausziehen. Denn Bos Sohn Hans findet, es geht einfach nicht mehr. Bo ist körperlich zu schwach, um sich um einen Hund zu kümmern. Er vergisst viel, braucht viel Schlaf, mehrmals am Tag kommt jemand vom Pflegedienst zu ihm. Dass Bo das alles anders sieht, das könnt ihr euch vorstellen. Ein Leben ohne seinen Hund, für ihn unvorstellbar. Das wird auch seine Enkelin Leonor so sehen, ist er sich sicher. Und auch Pflegerin Ingrid wägt er auf seiner Seite. Und wir begleiten Bo über einen Zeitraum von mehreren Monaten, konkret von Donnerstag, den 18. Mai, bis Freitag, den 13. Oktober. Also das sind gut und gerne 5-6 Monate, die wir ihn begleiten. Und ich habe jetzt extra diese Beziehung zu dem Hund in den Vordergrund gestellt, aber es geht natürlich auch noch darum, wie geht's eben mit der Abwesenheit seiner Frau Friederika? Wie ist die Beziehung zu seinem Sohn sonst noch so, wenn es nicht gerade um den Hund geht? Also da ist einiges los bei dem fast 90-jährigen Bo, der immer noch alleine zu Hause wohnt.
Und ich bin gerade eben schon ganz wieder berührt gewesen, als du von Bo erzählt hast, weil ich den echt ins Herz geschlossen habe, merke ich auch gerade nochmal bei deiner Inhaltsangabe. Und ich finde das Wahnsinn, wie man in diesem Roman von der schwedischen Autorin Elisabeth Rietzén in den Mikrokosmos von Bo gezogen wird. Es ist aus Ich-Perspektive erzählt und nach Kapiteln gegliedert. Da stehen immer Daten drüber. Ne? Also du hast gerade schon den Erzählzeitraum erwähnt, von Mai bis Oktober. Und dann stehen da immer die Tage drüber, sind teilweise immer so Zeitsprünge von 3 Wochen dabei. Und wir tauchen immer wieder ein in Bos Welt, die ja auch immer mehr so ein bisschen wie ein Dämmerzustand wird. Ne? Also dass er zwischendurch mal wegnickt, dass dann auch so Erinnerung und Traum und Gegenwart auch so verschwimmen und man wird da so mitgezogen und das ist so eine ganz magische und irgendwie sanfte und auch so ein bisschen friedliche Atmosphäre, obwohl da natürlich auch sehr, sehr viel Rückblick, viel Reue teilweise auch drinsteckt, viel ja Dinge, wo ihm bewusst wird, da geht jetzt etwas zu Ende und er erinnert sich an Dinge, die er vielleicht hätte anders machen sollen. Es geht auch sehr viel um Vater-Sohn-Beziehung. Sein Vater spielt plötzlich wieder eine große Rolle, die Beziehung zu seinem Vater. Also da macht sich einfach ein ganzes Leben vor einem auf. Das fand ich faszinierend.
Es geht auch um Freundschaft. Ja. Er hat ja einen Kumpel noch aus Jobzeiten.
Ture,
genau. Der mittlerweile auch. Ja, ich habe nicht ganz rausgefunden, sind die gleich alt, ist Ture ein bisschen älter, aber so ungefähr gleich alt sind sie beide. Sie telefonieren regelmäßig miteinander, immer zu einer festen Uhrzeit. Ich glaube, es ist 10 Uhr und immer ein bisschen später, damit Ture noch Zeit hat, seinen Kaffee zu kochen. Die beiden sehen sich nicht, sie telefonieren immer nur miteinander und das hat mich auch total berührt, weil sie im Grunde so die einzigen beiden Überlebenden sind aus ihrer Clique und ich würde sagen, das ist auch mehr als, das sind vielleicht auch so ein bisschen Brüder, so ein brüderliches Verhältnis, habe ich zwischendurch gedacht.
Ja, und es wird auch klar, dass für diese doch sehr raue und ländliche schwedische Landschaft und Umgebung, in der Bo aufwächst, wir erfahren auch von seiner Kindheit und auch dem wirklich also schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, den nennt er nur den Alten, also man erfährt ganz lange nicht, wie der eigentlich heißt mit Vornamen und so, nur als Beispiel und das auch so, war auch viel so Brutales im Spiel, teilweise brutale Erlebnisse, an die er sich so erinnert. Und dann auch ganz oft parallel dazu an sein Verhältnis zu seinem Sohn Hans denkt, der ihn auch noch regelmäßig besuchen kommt und sich um ihn kümmert und sich da bemüht, auch einiges noch zusammenzuhalten, ne? Mit der Mutter demenzkrank im Pflegeheim und der Vater alleine zu Hause. Und Hans sieht halt, der kann nicht mehr richtig gut, der kann auch nicht mehr gut mit dem Hund rausgehen und so. Aber wir sind so sehr bei Bo, den das maßlos ärgert, dass ihm das weggenommen wird. Und man ärgert sich mit ihm darüber,
ja,
ne?
Ja. Absolut stehen wir als Leserin auf Bos Seite.
Ja.
Also
ja.
Ich habe auch ganz einfach, was will der Sohn? Also
Mann, Hans, reiß dich mal.
Gott, ja. Muss doch eine andere Lösung geben.
Aber wenn man dann von draußen drauf guckt, ne, erklärt sich die Situation einem auch wieder anders. Und das ist ein ganz großer erzählerischer Kniff, finde ich, von Lisa Rietzén, der ihr da gelungen ist, indem sie einfach so kleine Episoden eingefügt hat zwischen den Kapiteln, wo die Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes, der sich am Tag, glaube ich, 2 bis 3 Mal um Bo kümmert und da vorbeikommt und ihm Essen macht und ihm beim Duschen hilft und beim Anziehen und so. Und da sind immer kleine Passagen, wo die Übergabenotizen des Pflegedienstes reingeschrieben werden, wie es Bo geht, was er gegessen hat.
Oder eben auch nicht, er hatte keinen Appetit oder hat es verweigert. Oder wer sich dann um den Hund gekümmert hat oder Duschvorgänge. Manchmal schreibt Hans auch da rein, sagt, ich bin jetzt mit meinem Vater bei der Mutter. Da übrigens, das erfahren wir im Umschlag des Buches, kam die Autorin drauf, also auf diese Geschichte, weil sie selbst die Notizen des Pflegeheims entdeckte, das sich um ihren Großvater gekümmert hat. Also ich fand das auch ein ganz, ganz clevere Idee, das so zu kombinieren, weil man da einfach so ganz schnell noch so viel mehr Informationen bekommen hat, die wir natürlich, weil wir eben so mit, bei Bo mitgehen, natürlich nicht haben, weil wir nur seine Perspektive wahrnehmen, also seinen Ärger, seine Wut, seine Traurigkeit und so weiter. Also das hat das dann nochmal ein ganz bisschen eingeordnet. Hat natürlich nicht geholfen, ich war weiterhin auf Bos Seite natürlich.
Klar, aber es hilft einem da auch dann immer nochmal von außen drauf zu gucken und ein bisschen holt es einen dann doch auch wieder raus, nicht ganz, wie du sagst, weil natürlich ein Großteil des Buches, da werden wir mit zu Bo genommen und sehen die Welt mit seinen Augen und tauchen in seine Erinnerungen und Gedanken ab. Aber nichtsdestotrotz wird einem auch ein bisschen der Zwiespalt bewusst, in dem vielleicht dann auch Angehörige oder Söhne und Töchter in so einer Situation stecken können. Ich meine, der Hans hat das ja auch nicht böse gemeint. Der hat sich nur Sorgen gemacht, dass wenn der Vater mit dem Hund rausgeht und stürzt und irgendwo im Wald liegt und ein gebrochenes Bein hat und nicht gefunden wird und so. Also ich finde so ein bisschen diese ganz schwierige Situation von Selbstständigkeit und Zuhause sein und wie das noch funktioniert und welche Sorgen sich dann auch die Umstehenden machen. Du hattest erwähnt, er geht davon aus, dass Eleanor, seine Enkelin, die er sehr liebt und die ihn sehr liebt, so ein bisschen auf seiner Seite ist und er fährt dann auch im Laufe des Buches, ja, vielleicht doch nicht so sehr. Und ich fand das ganz rührend, da den Blick auch von beiden Seiten immer mal drauf werfen zu können.
Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, obwohl es auch schwierig zu lesen war, fand ich dieses sehr realitätsnahe, diese sehr deutliche Erzählung, wie es Bo auch geht. Also er muss ja immer so husten, weil er seine Atemwege verschleimt. Und das wird schon sehr plastisch da erzählt. Fand ich am Anfang, dachte ich so, oh, heftig. Aber da gewöhnt man sich tatsächlich auch dran. Und das ist auch das, was mir so gut gefallen hat, dass diese Geschichte in meiner Wahrnehmung so authentisch erzählt wird. Also dieses Wegdämmern immer, dass dieser körperliche, muss man einfach sagen, Verfall dann tatsächlich, dass auch so Szenen wie, was so durch seinen Kopf geht, wenn er geduscht wird, das kann er nicht mehr alleine. Und das kann man sich ja kaum eigentlich vorstellen, was das so für Gefühle sind, wenn du das alles nicht mehr kannst und da Unterstützung brauchst und die eigentlich auch gar nicht willst, weil es dir in dem Moment vielleicht einfach nicht gut geht, weil du traurig bist, das ist das Letzte, woran du denkst, vielleicht eine Dusche. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Und also, Dörte, Richtung Ende des Buches, ich war froh, dass ich das zu Hause gelesen habe. Ich habe das gestern zu Ende gelesen und ich saß im Wohnzimmer in meinem Lesesessel, hatte es mir da gemütlich gemacht und habe das gelesen und irgendwann kippte bei mir so die emotionale Stimmung und dann habe ich nur noch geheult.
Ja.
Und ihr wisst, ja, das passiert nicht so einfach. Aber weißt du, ich glaube, das lag daran, dass man vielleicht viele Dinge so übertragen konnte auf das Eigenleben. Also wenn man zum Beispiel ein gutes Verhältnis zu den eigenen Großeltern hatte, dann hat man daran gedacht. Ich habe dann auch daran gedacht, wie das wäre, wenn das mein Vater wäre. Oder auch, wie das wäre, wenn es mein Partner wäre, der mich nicht mehr erkennt. Wie Friederika, Bos Frau, die er einmal in der Geschichte besucht. Und eigentlich möchte er das auch gar nicht. Aber Hans nimmt ihn mit. Und es wird sehr deutlich klar, dass Friederika gar nicht mehr weiß, wer er ist. Und das ging mir so nahe, dass ich am Ende einfach Rotz im Wasser geheult habe. Und dann, ich musste weiterlesen, ich wollte auch weiterlesen, aber kennst du das, wenn man liest und einen Kloß im Hals hat, so? Oh Gott, aber dir ging es wahrscheinlich ähnlich.
Mm-hmm. Hörerinnen dieses Podcasts wissen, also wenn Hella weint, ist das ein großes Kompliment an das Rührungspotenzial des Buches. Ich bin ein bisschen näher am Wasser gebaut beim Lesen. Aber ja, also das Buch, auch bei mir, gerade zum Ende hin, weil das so, ich weiß nicht, unglaublich menschlich ist. Auch gerade nochmal zum Schluss, weil man einfach wirklich dabei ist, wenn ein Leben sich dem Ende neigt, aber in bestmöglicher Form, wie es eigentlich sein kann, so, und dass sich irgendwie auch noch ein paar Sachen geklärt haben und ja, ich konnte mich da auch gut in einige Situationen einfach hineinversetzen und das ist, wenn man sich darauf einlassen kann und möchte, wirklich ein Buch, das tief, tief, tief bewegt und berührt. Und ich habe es im Zug zu Ende gelesen.
Oh Gott.
Danke dafür. Im ICE geweint. Doll geweint.
Oh Gott.
Aber jetzt komme ich ganz kurz mal zum Effekt dieses Buches. Ne?
Hat jemand gefragt, ob alles in Ordnung ist?
Nein, ich habe nicht laut geschluchzt, aber ich musste mir immer wieder verstohlen Tränen wegwischen. Aber kurz zum Effekt des Buches, ne? Da sind wir nämlich schon ganz nah dran. Also der Zug hatte Verspätung, 2 Stunden. Ich habe auf dem Boden gesessen und habe dieses Buch gelesen und habe es zugeschlagen und war plötzlich versöhnter mit der Gesamtsituation, weil mich dieses Buch so erfüllt hat und weil ich dachte, ich habe jetzt gerade ein Buch zu Ende gelesen mit so viel menschlicher Tiefe und mit so viel Menschlichkeit und auch mit einem so großen Rückblick auf ein Leben, all die Dinge, die einem widerfahren und widerfahren können und all die Höhen und Tiefen, durch die man geht und all die Momente, die man vielleicht auch erst im Rückblick und in der Erinnerung erkennt. Und für mich war das einfach okay und ich war so, und jetzt ärgere ich mich nicht über 2 Stunden Verspätung. Ja, sitze ich hier am Boden und ich freue mich über diese Wärme, die mir dieses Buch schenkt und auch einfach diesen anderen Blick auf mein eigenes Leben und der Situation, in der ich gerade bin, für diesen Moment. Und wenn ein Buch so eine Kraft hat und so auch in das eigene Leben strahlt, dann ist das schon groß. Und deswegen war das eigentlich ja exemplarisch dafür, was dieses Buch für eine Wirkung auf mich hatte.
Also doch im Zug lesen.
Ja, oder halt eben im Lesesessel, weil ich meine, dir ging das doch nach dem Zuschlagen mit Sicherheit genauso so. Du konntest es wahrscheinlich nochmal anders nachwirken lassen, glaube ich.
Ja, ich war aber gleichermaßen erschöpft.
Ja.
Aber also, weil das ja mir auch nicht so oft passiert, wie ihr wisst. Aber ich fand auch, dass das einfach eine schöne, aber auch schwere Geschichte ist, aber die hat einem so viel Lebensfreude dann tatsächlich auch gegeben, obwohl es um ein Lebensende geht. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, also ich kann absolut verstehen, dass das so ein Bestseller ist.
Ja.
Nicht nur in Deutschland. Ich würde dazu gerne nochmal auf einen Blurb zurückkommen, der auf das Cover gedruckt ist. Also immer diese kleinen 1-2 Sätze, die man ja dort lesen kann, entweder von anderen Autorinnen, Autoren oder eben hier wie in dem Fall aus einer Rezension des New Yorkers. Die lautet nämlich: Eines dieser Bücher, die dich zum Lachen und Weinen bringen und die du am liebsten allen schenken würdest, die du liebst. Und ich finde, das passt total. Ich möchte dem aber noch hinzufügen: Ich habe danach auch gedacht, eigentlich möchte ich jetzt direkt alle anrufen, die ich liebe.
Ja, das stimmt.
Und einfach nochmal in die Beziehung gehen, weil es einen doch so tief anrührt und einfach auch nochmal zeigt, wie wichtig und wie groß dann eben doch irgendwie die menschlichen Beziehungen sind. Die sind nicht immer leicht, mit Sicherheit, und vielleicht auch nicht jede menschliche Beziehung. Aber irgendwie die Menschen, die man so um sich hat, wo man weiß, die möchte ich um mich haben, bis ganz zum Schluss im Zweifelsfall, ja, die möchte man anrufen, wenn man dieses Buch gelesen hat.
Und ich finde, in dem Buch geht es auch viel um Verzeihen. Ohne dass man groß jetzt sagt, so, ich verzeihe dir jetzt, sondern dass so mit der Zeit man auch einen anderen Blick auf Entscheidungen anderer Menschen bekommt. Und selbst wenn man da vielleicht nicht komplett mitgeht, dass man trotzdem so eine Art von Verständnis dafür bekommt. Und ich fand das auch sehr wohltuend. Also ich will jetzt gar nicht konkret was zum Inhalt sagen, weil das wäre jetzt gespoilert. Aber in dem Moment, wo da so ein Perspektivwechsel, so ein bisschen zeitlicher Abstand, und wir haben ja hier nicht super viel Zeit, wir reden hier über einen erzählerischen Zeitraum von einem halben Jahr. Trotzdem hat das irgendwie der Geschichte gut getan und mir als Leserin hat es auch ganz gut getan.
Ja, und wir blicken ja mit Bo auf sein ganzes Leben zurück, ne? Und auch auf die wichtigsten Beziehungen seines Lebens. Und auch das wird einem nochmal bewusst. Freundschaften, Liebe, die Beziehung zu Vater und Mutter, und das spielt alles eine Rolle und das macht es einfach auch ja wirklich bedeutsam. Und irgendwie ist es jetzt kein Roman mit unglaublich vielen Twists und Turns und sowas. Es ist eine leise Geschichte. Und es ist auch nicht so, dass wir da jetzt einen krassen Spannungsbogen drin haben, wenn man sich die ganze Zeit fragt, was passiert als nächstes. Aber trotzdem hat es einen unglaublichen Sog, wenn man sich auf diese Ruhe, diese Sanftheit, dieses Nicht-Aufgeregt-Sein von diesem Buch einlässt. Also es ist irgendwie eigentlich eine kleine Geschichte, und das nicht im Sinne von klein und gedrängt oder sowas. Und es ist ja auch groß, das, was da erzählt wird, Bo's Leben, aber eine leise Geschichte, die trotzdem laut nachhallt, würde ich sagen.
Ja, also hat mir wirklich sehr gut gefallen tatsächlich.
Da bin ich auch dabei. Und leise Geschichten, die laut nachhallen, finde ich, da sind wir auch schon bei unserem nächsten Roman. Und zwar Erzähl mir alles von Elizabeth Stroud. Vorher allerdings.
Könnte hier Werbung kommen?
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman Ava liebt noch, heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag, und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und die ist jetzt schon wieder vorbei und wir verlosen an dieser Stelle beide Romane.
Das Codewort für die Verlosung in dieser Folge lautet Alter.
Wenn ihr uns das schickt an buchclub@bildderfrau.de und zwar bis zum 13.06., dann kommt ihr in unseren literarischen Verlosungstopf und habt die Chance, ausgelost zu werden und ein kleines exklusives Seitenweise Glück Bücherpaket bestehend aus beiden Romanen zu gewinnen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Luchterhand und BTB. Die haben uns die Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. Viel Glück euch. Schaut in die Shownotes, da stehen auch nochmal die Teilnahmebedingungen drin und ein paar weitere Infos, die ihr vielleicht noch brauchen könntet.
Und wenn ihr gewinnt und dann das Buch, wenn die Kraniche nach Süden ziehen, durchgelesen habt, dann verschenkt es doch an jemanden, den ihr liebt.
Oh, das ist schön. Wir machen eine kleine Liebesbuchkette. Ja. Wunderbar.
Dann erzähl uns doch mal, worum es geht in Erzähl mir alles, liebe Deutsche.
Bob Burgess führt eigentlich ein zufriedenes Leben im kleinen Küstenstädtchen in Crosby in Maine. Er ist beliebt bei seinen Nachbarn und Freunden, er arbeitet noch gelegentlich als Anwalt, ist aber eigentlich pensioniert und er lässt es eigentlich wirklich ruhig angehen. Seine zweite Ehe mit der Pastorin Margaret läuft zufriedenstellend, ist eigentlich alles in Ordnung eben in seinem Leben. Die kleinen und großen Hürden, die ja jetzt im letzten Drittel da auf ihn zukommen, den stellt er sich und die schafft er mal mit mehr, mal mit weniger Anstrengung. Da wäre zum Beispiel sein ein bisschen kompliziertes Verhältnis zu seinem Bruder Jim, was er zu kitten versucht, die Trauer über den Tod seiner Schwägerin, die er sehr gemocht hat, oder auch die Tatsache, dass seine Ex-Frau Pam seit der Pandemie mit einer Alkoholsucht kämpft. Aber Bob Burgess wäre nicht Bob Burgess, wenn er nicht all das mit Ruhe, mit Liebe, mit Fürsorge friedlich lösen würde. Dann allerdings werfen ihn zwei Ereignisse ein bisschen aus der Bahn. Die aus New York nach Crosby gezogene Schriftstellerin Lucy Barton zum Beispiel und der in Crosby ein bisschen als Sonderling geltende Matt Beach. Mit Lucy Barton geht Bob seit der Pandemie wöchentlich spazieren und plötzlich merkt Bob, da ist vielleicht ein bisschen mehr als nur Freundschaft. Und Matt Beachs Mutter hingegen, die wird tot aufgefunden und Matt Beach gerät plötzlich unter Mordverdacht. Und Bob Burgess entscheidet sich, seine Verteidigung zu übernehmen. Das sind zwei Ereignisse, die ihn ordentlich aus der Ruhe bringen und nicht nur ihn.
Der Titel dieses Buches ist ja Programm, ne?
Ja.
Erzähl mir alles, wobei man sagen muss, alles dann doch nicht.
Ja, genau.
Denn Bob und Lucy, die gehen ja mal spazieren und es ist immer die gleiche Strecke und irgendwann raucht Bob auch und läuft damit immer umher, damit kein Zigarettengeruch an ihm kleben bleibt, weil seine Frau nicht weiß, dass er raucht. Also im Sinne von, da wird schon mal gar nicht alles erzählt. Und die beiden haben ja auch so eine bestimmte Unterhaltung immer am Laufen. Also sie verbringen Zeit miteinander, sie gehen immer spazieren, dann erzählen sie sich schon, was gerade so passiert ist, was den anderen so beschäftigt. Lucy zum Beispiel mit ihren Töchtern. Oder Bob versucht zu erzählen, was er als Anwalt gerade macht, ohne zu viel zu verraten, weil das darf er ja auch nicht. Aber vieles bei den beiden bleibt ja auch ungesagt. Es ist oft eine sehr sparsame Unterhaltung. oder der andere wiederholt nur Sätze, die der andere gerade gesagt hat. Aber trotzdem sind es auch irgendwie intensive Austausche, die die beiden haben, weil, glaube ich, vieles so nonverbal funktioniert zwischen den beiden.
Absolut. Und weißt du, was da, finde ich, total gut dazu passt, zu dieser Analyse? Das ging mir auch so. Also die haben so ganz spezielles Verhältnis zueinander. Aber trotzdem geht man da gerne mit auf diesen Spaziergängen und man versteht auch dieses besondere Verhältnis und irgendwie so die Zuneigung, die die miteinander teilen, finde ich. Und eigentlich ist ganz, ganz klar, dass beide Partner, Partnerin zu Hause haben. Bob ist mit Margaret zusammen, Lucy mit Will, von dem war sie getrennt, ist aber in der Pandemie wieder mit ihm zusammengekommen. Und die treffen sich auch teilweise zu viert und so. Und da ist auch überhaupt gar nichts Komisches im Raum. Es ist so eine ganz sanfte Art und Weise, wie sich da Gefühle entwickeln. Und wir erfahren das von Bob zuerst. Und ich habe irgendwie die entzückendste Liebeserklärung in diesem Roman gefunden. Und wenn das okay ist, dann lese ich die einmal kurz vor, weil ich das irgendwie, da musste ich so schmunzeln und fand das so nett. Und das steht so sehr für diese Beziehung der beiden.
Unbedingt.
Ja. Ich blättere mal an die Stelle. Genau, also auf Seite 234 ist die und da gehen die beiden mal wieder, wie du gerade gesagt hast, Hella, spazieren. Und Bob,
das ist das falsche Buch.
Oh ja, danke. Ich habe gerade in Wenn die Kraniche nach Süden ziehen geblättert. Natürlich finde ich die Stelle da nicht. Ist auch witzig, die sind doch gleich dick ungefähr, ne?
Ja, und beide so ein bisschen bläulich auch vom Cover.
Ja, die liegen hier beide vor uns. Ich blättere so, da sind wir. Also Bob raucht seine Zigarette, die gehen wieder spazieren und vorher ist Bob so ein bisschen, und ich, das spoilere ich jetzt glaube ich nicht, ne, so ein bisschen bewusst geworden, dass er dann doch ein paar mehr Gefühle hat für Lucy als
das kann man sagen. Ich finde, das merkt man eigentlich auch von Anfang an.
Also ich zitiere, er zog an seiner Zigarette und ein Gedanke nahm in seinem Kopf Form an. Er drehte und wendete ihn ein Weilchen und dann sagte er mit verhaltener Stimme, soll ich dir was sagen, Lucy? Die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die ich beneide, sind deine Töchter. Meine Töchter? Und dann begegneten sich ihre Blicke. Ihm war, als blickte sie direkt in sein Inneres und sie sagte leise, ach so, weil ich sie so liebe. Und da aber an dieser Stelle war eigentlich so alles klar zwischen Bob und Lucy und der Roman geht aber natürlich noch weiter und endet auch überraschend, finde ich. Also auch sehr erwachsen eigentlich, ne? Also ich meine, Bob ist 65, Lucy ist ähnlich alt und ich finde so den Ausgang, das fand ich interessant.
Den wir natürlich nicht verraten.
Nein, den verraten wir nicht.
Eine tolle Figur fand ich auch Olive.
Ja, auf die bin ich gar nicht eingegangen in meiner Zusammenfassung, weil das eigentlich so eine Art Nebenhandlung ist, ne?
Aber die so doll ist irgendwie, ja.
Olive Kitteridge und Lucy Barton fangen an, sich zu treffen. Irgendwie Bob hat sie auch so ein bisschen zusammengebracht und sich einfach Geschichten zu erzählen von Menschen aus ihrem Leben, die sie beeindruckt haben.
Also am Anfang, so habe ich das gelesen, war es so die Idee, Lucy ist ja Schriftstellerin, dass Olive ihr eine Geschichte erzählen kann, die vielleicht dann irgendwann mal zu Papier kommt. Bob hat die beiden einander vorgestellt und später treffen sie sich ja immer wieder. Also Lucy kommt zu Olive ins Altersheim, die ist 90 und ehemalige Lehrerin. Und die erzählen sich dann Geschichten, von der sie eben denken, dass die andere sich dafür interessiert. Und Olive ist so eine ganz ungeduldige, Zuhörerin, auch wenn Lucy Geschichten erzählt. Auch eine sehr strenge Zuhörerin, aber auch eine strenge Erzählerin. Sie beäugt Lucy auch immer, also sie kommentiert dann auch zumindest in der Erzählung, nicht direkt zu Lucy, auch so Klamottenstil und solche Sachen. Und ich weiß gar nicht, wie ich sie so beschreiben würde, aber schon, also nicht zickig.
Aber eigen.
Eigen, mhm. Ja.
Und
eigen,
streng fand ich auch einen ganz guten Eindruck.
Streng, so ein bisschen, mir fehlt gerade das Wort, so knarzig, ist das ein Wort?
Ja,
ja. Ja, aber sie hat mir gut gefallen.
Sperrig ist sie ein bisschen.
Auch, ja, auch.
Ja, ja, und es ist auch eine ganz interessante Dynamik zwischen den beiden, weil ja hier auch nochmal Olive Kitteridge, die offensichtlich ältere ist, ne, bestimmt 20 Jahre älter als Lucy Barton und sich da die Dynamik auch vom Alter her einfach irgendwie so ein bisschen verändert, ne, und die Gedanken von Olive, dass sie dann irgendwie, ne, wir in die Gedanken von Olive schauen, während sie halt bewertet und erzählt oder denkt, was für ein Kleid Lucy anhatte, ob ihr das steht oder nicht, welchen Twist jetzt die Geschichte nimmt und dass ihr das ja eigentlich gar nicht so gut gefällt und so. Also es ist interessant, ne, finde ich auch. Und da sind wir vielleicht schon bei dieser Erzählperspektive, die auch sehr interessant ist, weil das eigentlich so eine ganz auktoriale Erzählinstanz ist, die uns da mit nach Crosby nimmt in dieses Küstenstädtchen und die bleibt nicht unsichtbar. Ne? Also die wird sichtbar. Zwischendurch spricht die uns immer mal auch an und sagt, wie wir vorher schon gesagt hatten, alle mochten Bill Burgess oder weiß ich nicht, ne? Also es fängt schon an, dass wir so ein bisschen am Anfang darauf hingewiesen werden. Also der erste Satz ist, das ist die Geschichte von Bob Burgess, der in der Stadt Crosby im Bundesstaat Maine lebte. Ein großer, schwerfälliger Mann und zu der Zeit, um die es uns geht, ist er 65 Jahre alt. Und so, ne? Also und so ein bisschen in dem Ton wird auch weiter erzählt und dann trägt uns diese Erzählstimme an die verschiedenen Orte, in die verschiedenen Haushalte, zu den verschiedenen Protagonistinnen.
Findest du denn, dass das reicht zu sagen, das ist die Geschichte von Bob? Ich habe zwischendurch gedacht, das wird dem Ganzen vielleicht nicht gerecht, weil es ja nicht nur um Bob geht. Also ist ja nicht so, dass irgendwie 90% nur sich um ihn dreht, weil es so viele Nebenschauplätze auch gibt.
Ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert, weil auch das habe ich mich gefragt. Ich bin zwischendurch ein bisschen durcheinander gekommen mit den Figuren. Also ne, war noch nicht so drin in diesem Crosby-Kosmos, der einer ist. Und zum Beispiel ging es schon in vorherigen Romanen von Elizabeth Stroud, die ist so eine wirklich eine Grande Dame der amerikanischen Literatur, kann man sagen, um Lucy Barton, um Olive Kitteridge. Bob Burgess ist uns auch schon mal begegnet. Also Leserinnen, die viel Elizabeth Stroud gelesen haben, und das sind Millionen weltweit, die werden auch schon wissen, wo wir da hingehen und wem wir begegnen in Crosby. Und ich glaube, das ist dann für diejenigen, die sich da schon auskennen, ein bisschen einfacher nochmal.
Elizabeth Stroud lebt ja selbst in Maine, in dem Bundesstaat und in New York City. Das erfahren wir in der Info über die Autorin. Und das passt ja auch, weil wir auch Figuren haben, die in New York wohnen, nämlich der Bruder von Bob und auch seine Ex-Frau Pam, mit der er ja auch noch ein ganz inniges Verhältnis hat. Also, wer mir zwischendurch immer so ein bisschen leid getan hat, war Margaret, Bobs Frau, weil die ja irgendwie mit dem allen irgendwie umgehen muss. Also, die wird ja auch irgendwie merken, dass Bob sich irgendwie zu Lucy hingezogen fühlt oder welche Rolle Pam noch spielt. Und
ach, weiß ich gar nicht. Hattest du das Gefühl? Ich hatte so dieses Gefühl von, das wurde nie Drama. Weißt du, was ich meine? Das war so, die zwei haben das so bemerkt und dann stand so ein bisschen im Raum, was sie dann damit machen. Ich glaube, sie haben sich einfach sehr bemüht, sonst niemanden zu verletzen.
Man muss natürlich sagen, dass Margaret auch in dieser Zeit sehr mit sich beschäftigt war, weil es jemanden in ihrer Kirchengemeinde gab, der sie im Grunde stürzen möchte. So hatte sie zumindest den Eindruck, das hat sie sehr beschäftigt. Vielleicht war sie da auch ja nicht so zugänglich für so das, was ja um sie herum passiert. Aber du hast recht, Bob entflieht ja sozusagen jeglicher Konfrontation, die möglich wäre, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, und trifft am Ende halt eben eine Entscheidung, ne? Und er hatte ja auch noch ganz viele andere Sachen, die ihn beschäftigt haben, ne? Und damit komme ich zu dem Crime-Handlungsstrang dieses Romanes. Den gibt es nämlich auch. Und zwar geschieht ein mutmaßlicher Mord in Crosby. Eine alte Dame wird in ihrem Auto in einem Steinbruchsee tot aufgefunden. Relativ schnell ist klar, dem wurde wahrscheinlich nachgeholfen und dann gerät Matt Beach unter Verdacht, ein bisschen Außenseiter in dem Ort ist.
Der Sohn?
Immer gewesen ist der Sohn dieser, genau, der Sohn der tot aufgefundenen Frau. Und Bob Burgess entschließt sich, ja, ihn vor Gericht zu vertreten oder sein Anwalt zu werden. Und ja, gerät da in eine ziemlich düstere Geschichte, würde ich mal sagen, die, ja, wo auch dann ganz schön harte Thematiken in Crosby zum Vorschein gekommen sind.
In dieser Geschichte um dieses, erst das Verschwinden und dann den Tod dieser alten Frau, da gab es so ein paar Namen, die immer mal wieder auftauchten, die vorher schon auftauchten. Da hatte ich Probleme mit den ganzen Figuren, die nur einen ganz kleinen Teil einnehmen, aber die immer mal auftauchten. Da war es mir dann teilweise ein bisschen zu viel. Da habe ich erst später gecheckt, ach so, das ist die, die vorher schon mal irgendwo auftauchte. Das fand ich tatsächlich dann etwas schwierig, aber jetzt nicht, das hat jetzt meinen Lesefluss nicht gestört.
Genau, so ging es mir auch. Also so ging es mir auch. Dass man manchmal dachte, ach, wer war das denn jetzt nochmal? Und dann muss man vielleicht ein bisschen zurückblättern und mal gucken und so. Aber ansonsten hat sich das alles gefügt. Ne? Und wie gesagt, man wird so in diesen Crosby-Kosmos eingeführt und blickt dann da drauf und ist so ein bisschen wie so eine Filmkamera, die dann mal hier reinzoomt und da mal reinzoomt und dann so gucken wir mal wieder zu Bob. Hier ist das und das passiert und so. Also das fand ich so ganz spannend, da so mitgenommen zu werden von der Erzählinstanz.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich als Leserin wie ein Dorf bin, wo nichts ungesehen bleibt.
Ja.
Ne?
Ja, so. Ja. Und weil auch gerade auch zu dieser Blick von außen, gerade in die Beziehung von Bob und Margaret, die hatten wohl so ein kleines Häuschen, was so relativ in Ortsmitte steht, wo auch eigentlich immer alle reingucken können und so, was völlig fein ist, weil die so ganz sanft und liebevoll miteinander sind und sowas, aber dann passiert ein Streit und den sehen natürlich auch alle von außen.
Genau.
So ein bisschen das Gefühl, ne?
Ja, genau.
Hat man gehabt, ja.
Ich habe jetzt total Lust, noch mehr Sachen von Elizabeth Stroud zu lesen, weil das war mein erstes Buch tatsächlich. Deins auch?
Nee, ich habe schon mal vor längerer Zeit eins von ihr gehört in der Tat.
Welches?
Das ist, oh, das weiß ich nicht
mehr. Hier werden einige erwähnt, mit Blick aufs Meer. Oh, William.
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist bestimmt 11, 12 Jahre her. Aber ich erinnere mich daran, dass das auch auf jeden Fall so ein Ostküstenkosmos war, ne? Maine, der das oft bei ihr ist. Und dass ich da auf sie als ganz große amerikanische Erzählstimme aufmerksam geworden bin. Und ich finde, das hat sie mit diesem Roman auch wieder bewiesen.
Übersetzt wurde das Buch übrigens von Sabine Roth, die unter anderem auch schon Bücher von Lilly King übersetzt hat.
Ah.
Und Lilly King haben wir hier auch schon mal gelesen. Jetzt weiß ich nur gerade nicht mehr, wie das Buch hieß. Weißt du das noch? Dream, irgendwas mit Dream? Es ging auf jeden Fall um einen.
Writers and Lovers.
Writers and Lovers, so viel zum Thema Dream, aber es ging um den Traum, Autorin zu werden. Ne?
Ja.
Ein wirklich fantastisches Buch.
Schreiben wir nochmal in die Shownotes. Lilly King hat übrigens auch einen neuen Roman. Der ist auf Englisch erschienen bisher. Den müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten.
Sehr gut.
Und dann hier besprechen. An dieser Stelle schon mal.
Also das ist so interessant, dass jetzt nach über 3 Jahren Podcast man immer wieder so Referenzen findet oder alte Bekannte trifft. Das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Ja. Wir schreiben den Roman von Lilly King, den wir meinen, auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Genauso natürlich wie die Titel Erzähl mir alles und Wenn die Kraniche nach Süden ziehen, auch nochmal inklusive Verlag und Preis, dass ihr da alles parat habt, wenn ihr nachkaufen und nachlesen möchtet. Ich wollte nochmal ein bisschen kurz auf die Klammer, die diese beiden Romane verbindet, eingehen. Auf der Verlagsseite von Luchterhann, der Verlag, in dem Erzähl mir alles erschienen ist, da steht zu dem Buch an einer Stelle, ich zitiere, man muss bereit sein, sich auf eine Geschichte ohne spektakulären Plot einzulassen. Ich finde jetzt den Plot von Elizabeth Strouds Erzähl mir alles nicht ganz so unspektakulär, muss ich sagen. Also ich meine, da ist auch ein bisschen Crime dahinter und sowas, aber steht halt eben nicht im Mittelpunkt. Aber ich finde, das gilt für beide Romane, weil hier werden irgendwie kleine Geschichten erzählt, die so im Nachdenken darüber und im Lesen darüber groß werden. Auch wie diese Gemeinschaft in Crosby zusammenlebt, was für ein außergewöhnlicher männlicher Protagonist und Charakter eigentlich auch Bob Burgess ist, wie mitfühlend und feinfühlig und sich sorgend und umsorgend er irgendwie dargestellt wird. Das fand ich ganz faszinierend, fand das ganz schön. Und aber auch, was mir gerade bei Erzähl mir alles auch nochmal aufgefallen ist, ist dieser Rückblick auf Leben und ein bisschen diese Milde und die Sanftheit, die damit kommt, wenn man einfach schon viel erlebt hat. Die sind oft in zweiter Ehe verheiratet, gucken auf unterschiedliche Arten und Weisen, auch auf ihre Ex-Partner. Ja, es geht um Kinder und die Beziehung zu erwachsenen Kindern, zu ihren erwachsenen Eltern. Und aber mit einer ganz schönen Milde, ohne großes Drama. Und vielleicht ist das gemeint mit dem spektakulären Plot, der da eben nicht vorhanden ist. Aber mir hat das wahnsinnig gut gefallen.
Brauchst du denn immer einen spektakulären Plot?
Nein, überhaupt nicht. Nee, nein,
ich auch nicht.
Ich finde, das ist das, was ich da manchmal so meine, wenn ich so handlungsgetriebene Bücher meine, wo unglaublich viel passiert, pam, 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 wo man sich fragt, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes, fragt man sich weder bei Wenn die Kraniche nach Süden ziehen, noch bei Erzähl mir alles, sondern man wird auf eine andere Art und Weise mitgerissen, ob es die tollen Figuren sind, die ganz detailreich und ganz liebevoll gezeichnet sind, ob das eine ganz spezielle Erzählperspektive ist, die mich da mitnimmt und die mir gefällt, ob das Neugier ist, mehr von einer Figur zu erfahren oder ähnliches. Weißt du, das sind dann eben andere Sachen, die einen Sog entwickeln.
Dazu passt auch meine Vergleichsfrage im Übrigen. Ich möchte nämlich gerne von dir wissen, welches Buch du hinsichtlich Emotionen dann besser fandst. Also welches hat dich mehr berührt?
Wenn die Kraniche nach Süden ziehen, würde ich sagen. Auf eine andere Art und Weise. Ich glaube aber auch, weil wir da einfach so unglaublich nah an Bo sind und mit ihm gelebt und durchlebt haben, ganz, ganz viel in diesen 5 bis 6 Monaten, in denen der Roman spielt. Ja, und der einfach wahnsinnig zu Tränen rührt zum Schluss. Schreibt uns doch bitte mal, ob ihr auch weinen musstet bei dem Roman an buchclub@bildderfrau.de. Das fände ich spannend mal zu lesen. Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben schon gesagt, dass die Klammer dieser beiden Romane so alt werden, altern und alt sein ist. Welches Buch hat deinen Blick aufs Altern denn am meisten verändert?
Tatsächlich würde ich da sagen, Wenn die Kraniche nach Süden ziehen, weil bei mir ist Folgendes Gefühl geblieben. Es ist alles okay am Ende.
Ah, schön, ja.
So, und ja, ich finde, das ist ein ganz wohltuendes Gefühl, dass sich dann irgendwie doch alles fügt.
Auf jeden Fall, ne?
Ja. Ja,
tröstlich auch.
Auf der anderen Seite mag ich bei Erzähl mir alles auch, dass in Bobs Leben auch einiges noch passiert.
Ja, ich glaube.
Was ganz spannend ist für ihn als Charakter, wie schlimm wäre das, wenn nichts mehr passiert. Und die beiden, Bob und Bo, sind ja, da liegen ja auch noch fast 30 Jahre dazwischen. Das ist natürlich auch ein Unterschied.
Habe ich auch gedacht, ja, das stimmt. Aber in dem Falle Erzähl mir alles, blickt auf das zurück, was war und was das mit einem macht und dass es einem vielleicht auch mit einer Milde zurückgucken lässt, aber zeigt halt eben auch ganz, ganz rührend und berührend und schön einfach auch, wie viel Neues noch passieren kann. So, ne?
Ja.
Das ist nochmal eine andere Mischung, ja. Neues passiert auch in unserer nächsten Folge. Das ist eine Sonderfolge, die könnt ihr am Sonntag hören. Und zwar haben wir da Jurenka Jurk interviewt.
Sie ist Schreibcoachin und erzählt uns, was man braucht, um einen Bestseller zu schreiben.
Ja, und sie hat auch ein Buch veröffentlicht, in dem sie Tipps von Bestseller-Autorinnen zum Thema Schreiben gesammelt hat. Und da sind tolle Namen dabei, wie Jussi Adler-Olsen,
Sebastian Fitzek, Dora Held, Rebecca Gablé, also das Who is Who der Literaturszene. Es war ein schönes Gespräch, könnt ihr am Sonntag hören.
Und in zwei Wochen sprechen wir wieder über zwei Romane. Und da wird es gehen um zwei Bücher, die gerade in aller Munde sind, Bestseller geworden sind. Zum einen um Madeleine Cash und den Roman Verlorene Schäfchen.
Und das andere Buch ist Yesteryear von Carol Claire Burke.
Wenn ihr keine dieser Folgen und auch nicht unsere Mittwochslesetipps verpassen wollt, das ist ein kleines Seitenweise Glück Mini-Format, da empfehlen immer mittwochs Autorinnen und Autoren Bücher, dann folgt und abonniert doch unseren Podcast. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Leseliebe verbreiten wollt, könnt ihr auch gerne eine Folge teilen, die euch besonders gut gefallen hat und sie jemandem schicken, von dem ihr wisst, diese Romane könnten vielleicht auch etwas sein für diese Person.
Zwischendurch findet ihr uns auf dem Instagram-Account von Bild der Frau, @bildderfrau. Da erzählen wir zwischendurch immer noch mal in Stories, worum es gerade geht. Und ansonsten schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an buch@bildderfrau.de, nicht nur um am Gewinnspiel teilzunehmen, sondern vielleicht auch mal um eure Leseeindrücke zu teilen.
Wie schön, dass ihr zugehört habt. Wie schön, dass du wieder deine Leseeindrücke mit mir geteilt hast, diese Folge, liebe Hella. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie wir beim Lesen und beim Aufnehmen.
Und wir lesen jetzt heiter weiter. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.